Auf den Tag genau 2 Jahre ist es her, dass ausgehend vom Berliner Canisius-Kolleg über die Missbrauchsfälle gesprochen wurde. Erinnern wir uns. Beginnend mit einem Brief an die Ex-Schüler trat der Leiter, Pater Klaus Mertes, an die Öffentlichkeit. 2 Tage darauf folgte eine Pressekonferenz, in der Mertes um Worte ringend auf ein Grundproblem hinwies.
Das ist auf Schweigen gestoßen, es ist versunken und das ist eine pädagogische Katastrophe. Und das können wir wieder gut machen, indem wir vielleicht, soweit es geht, nach 30 Jahren später doch noch einmal die Antwort geben: Ja, ihr habt gesprochen. Nein, wir haben nicht zugehört, wir haben nicht hingehört. Heute wollen wir hinhören.
Etwas, was vor ihm schon Opfer getan hatten, aber kein Gehör gefunden hatten. Weder bei der Kirche noch bei anderen betroffenen Institutionen und auch nicht bei den Medien.
Ich schäme mich dafür, dass nichts unternommen worden ist.
Heute, 2 Jahre danach, ist die Versuchung groß, dieses Kapitel hinter uns zu lassen, diesen Tag sozusagen historisch zu begehen. Schließlich läge diese Debatte doch jetzt hinter uns. Stefan Kempis hat sich mit Pater Klaus Mertes darüber unterhalten, wie er die Aufklärung von damals heute sieht und was für ihn daraus folgt.
Zwei Jahre sind's genau her, seit Ausbruch der Missbrauchsskandale durch Ihren Brief. Würden Sie diesen Brief heute nochmal so abschicken wie damals?
Ja, selbstverständlich. Das ist für mich gar keine Frage.
Das hat aber sehr viel aufgerührt. Haben Sie nicht manchmal heimliches Verständnis für die, die sagen, also jetzt ist doch genug aufgearbeitet, jetzt gibt es für alles ein Gremium oder eine Hotline oder eine Entschädigungsstelle und jetzt gibt's wieder andere Themen?
Ja, ich kann dieses heimliche Verständnis natürlich auch gerne öffentlich machen. Natürlich kann ich das verstehen, diesen Impuls. Nur gibt es da 2 Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Der erste Punkt ist, natürlich wusste ich auch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich den Brief losgeschickt habe, was für eine Auswirkung der haben würde. Das war aber für mich nachträglich niemals ein Grund, irgendetwas daran zu bereuen. Immer wenn ich mich erinnert habe an die Entscheidungssituation vom Januar 2010, hatte ich das Gefühl, das war die richtige Entscheidung. Und der zweite Punkt ist, die Aufklärung tut natürlich weh. Und von daher ist der Impuls, es muss auch mal Schluss sein, verständlich. Aber es ist eben ein Schmerz, dem man sich stellen muss, weil die Wahrheit natürlich immer eine schmerzliche Wahrheit ist. Es ist aber zugleich ein unglaublicher Segen für unglaublich viele Menschen, dass dieses Tabu gebrochen ist. Und das ist sozusagen die große Chance, die durch die Aufklärung kommt. Es ist eben wirklich nochmal im Sinne der Seelsorge ein heilsamer Akt.
Das Tabu ist gebrochen, aber lässt es sich ständig aufrechterhalten? Wenn Sie gegenüber der KNA sagen, die Fragen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch müssen ein ständiges Thema in Gesellschaft und Kirche bleiben, schläft das nicht mit der Zeit automatisch wieder ein? Und wie kann man das denn ständig wachhalten?
Ja, es geht ja nicht darum, dass die Medien es ständig wachhalten müssen, sondern wir selbst müssen es ständig wachhalten. Ich bin hauptberuflich Schulleiter und ein Schulleiter muss immer wissen, dass es Themen wie Alkoholmissbrauch, Drogen, Gewalt gibt, die man ständig wachhalten muss im Sinne einer Grundaufmerksamkeit. Und das gilt natürlich auch dann für diese Fragestellungen sexualisierter Gewalt. Es ist eben einfach damit zu rechnen, dass hier ein Risiko vorliegt, und es muss eine Grundaufmerksamkeit da sein, die nicht zu verwechseln ist mit einer Stimmung von Hysterie oder aufbauschender Panik. Das ist das, was ich meine.
Hat die deutsche Kirche aus den Missbrauchsskandalen hinreichend gelernt?
Also zuerst einmal hat sich die Kirche ja erschüttern lassen. Und das ist ja schon mal ein großer Wert. Und die Lernprozesse, um die es da geht, sind Lernprozesse, die auch langfristige Lernprozesse sind und sein müssen, denn nur dann sind sie auch wirklich nachhaltig. Ich glaube, dass die Kirche in diesem Sinne auch tatsächlich einiges gelernt hat. Eben zum Beispiel diese Grundaufmerksamkeit, dass es eben beim Missbrauch nicht nur um die Missbrauchstat geht, sondern eben auch um die Verantwortung der Institution für das Hinschauen und Hinhören, wenn Opfer versuchen zu sprechen. Also das ist ein Beispiel, da hat sie viel gelernt. Ich denke, sie hat auch nochmal hinzugelernt, das war ja auch ein schmerzlicher Prozess, dass hinter der Forderung nach Entschädigung, die von Opferseite her gestellt worden ist, ja auch tatsächlich etwas dran ist, dass es hier nicht einfach nur um Rache geht, sondern um eine Frage der Gerechtigkeit. Da ist in Deutschland ja viel gelaufen und die katholische Kirche in Deutschland hat da ja auch eben ein entsprechendes Modell von Anerkennungszahlung entwickelt, das, wie ich finde, in Deutschland einmalig ist. Es gibt keine Institution, die vergleichbar in diesen Schritt gegangen ist, um Gerechtigkeit und damit auch Voraussetzungen zu schaffen für mögliche Versöhnung mit Opfern. Ich glaube auch, dass viel gelernt worden ist im Bereich der Prävention, dass es nämlich auch struktureller Maßnahmen bedarf, um diese Aufmerksamkeit, von der ich anfangs gesprochen habe, strukturell zu sichern. Eben zum Beispiel dadurch, dass es so etwas gibt wie Schülerrechte, dass Schüler auch über ihre Rechte informiert werden, dass es so etwas gibt wie Ombudsstellen, dass diese Adressen auch bekannt sind, dass sie immer wieder bekannt gemacht werden und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Dinge, die aus dem Skandal herausgekommen sind und wo in der Kirche auch viel gelernt wurde.
Und was hat die Kirche womöglich aus Ihrer Sicht noch nicht gelernt?
Ja, mich bewegt und bedrückt am tiefsten nochmal die Frage der Prävention und der Rücksicht, wo müssen wir noch tiefer an unsere Strukturen und auch an spirituelle Fragen herangehen. Das sind vor allem Fragen, die betreffen den Umgang mit geistlicher Macht, und zwar nicht nur durch diejenigen, die sie innehaben, sondern auch durch diejenigen, die sie anerkennen. Also es ist ein gesamtkirchliches Thema. Um es ein bisschen zugespitzt zu formulieren, Klerikalismus ist nicht nur ein Problem der Kleriker. Und das andere Thema ist natürlich das Hinhören auf Aussagen von Opfern, die nochmal die katholische Sexuallehre unter der Rücksicht sehen, wie hängt die mit meinem Missbrauch zusammen und auch mit meinem Schweigen. Viele Missbrauchsopfer teilen mir eben mit, dass sie eben finden, dass das Leiden für sie auch nochmal einen spezifischen Geschmack hatte, der katholischer Art war. Und das hängt eben zusammen mit den großen Schuld- und Schamgefühlen, die mit dem Missbrauch gekommen sind und die es ihnen auch schwer gemacht haben zu sprechen. Und da ist dann die Frage, wie können wir in der Sexualpädagogik so über diese Themen sprechen, dass Jugendliche nicht selbst ein Tabu internalisieren, wenn ihnen so etwas passiert.
Wie ist denn Ihr theologischer Blick, Ihre theologische Lehre aus dem Missbrauchsskandal? Wie lesen Sie das Evangelium mit dieser Erfahrung im Hinterkopf?
Ja, also ich entdecke in der Missbrauchsthematik mehrere Themen. Das eine ist diese Erfahrung, dass man dadurch, dass man etwas aufdeckt, spaltet oder die Intention zu haben zu spalten. Das ist ja auch eine Erfahrung, die Jesus im Evangelium macht. Durch das Evangelium spaltet er. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Schwert, sagt er dazu, also Spaltung. Und nicht, weil er die Intention hat zu spalten, aber weil die Botschaft des Evangeliums eben zu einer Entscheidung herausfordert und diese dann auch zu einer Spaltung führen kann. Das ist ein Beispiel. Die andere Frage ist schon die, aus der Forderung der Opfer nach Entschädigung heraus habe ich mich nochmal ganz neu leiten lassen und auch entdecken dürfen, die Sühnetheologie des Alten und des Neuen Testamentes und was für einen tiefen Sinn sie hat, nicht nur in der Frage nach der Versöhnung des Menschen mit Gott, sondern auch eben in der Frage nach der Versöhnung der Menschen untereinander. Dass es nämlich immer auch so etwas geben muss, wie ein Prozess, in dem beide Seiten aktiv sind. Was ich im Übrigen auch eine sehr katholische Position empfinde, zu sagen, dass eben zur Versöhnung mit Gott auch eben ein Beitrag seitens des Sünders gehört. Und das ist ja eben ein hochtheologisches Thema. Das andere, dritte Thema, das mich auch sehr, sehr beschäftigt hat, das ist eben zu entdecken, was der Missbrauch von Vertrauen von Kindern biografisch bei Menschen auslöst. Nämlich, dass sie nur noch unter größten Schwierigkeiten vertrauen können oder gar nicht vertrauen können. Wenn man aber misstraut, dann traut man eben dem Gegenüber ganz schlimme Dinge zu. Und das kann eben dann bis Hass hineinführen. Und so hatte ich auch viel zu tun mit Hassgefühlen von Opfern gegenüber der Kirche oder mir als Repräsentanten der Kirche. Und da ist mir vom Evangelium her nochmal sehr deutlich geworden, was diese Gewaltlosigkeit bedeutet. Nämlich die andere Wange hinhalten, das heißt auf den Hass, der einem entgegenschlägt, nicht mit moralischer Verurteilung zu reagieren, sondern dadurch, dass man ihn gewaltfrei aushält, den Kreislauf zu unterbrechen, der dazu führt, dass Gewalt, die man erlebt, dann immer irgendwann wieder zurückgegeben wird und es so zu einem Gewaltkreislauf kommt. Also der tiefe Sinn der Bergpredigt und des Gewaltverbotes der Bergpredigt ist mir noch einmal ganz neu klar geworden, gerade auch nochmal in der Begegnung mit den Opfern.